Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zum fünften Mal kam gestern die Schweizer Frauensynode zusammen. 600 Frauen aus verschiedenen Kirchen wählten bewusst den Finanzplatz Zürich, um dort über Wirtschaftsfragen aus Frauensicht zu diskutieren. Wertschöpfung war ihr Motto. Nach Sinn und Zweck der Frauensynode fragt Judith Wipfler eine der Mitorganisatorinnen, die reformierte Theologin Brigitte Becker.
Eine Frauensynode vernetzt Frauen im näheren und ferneren Umfeld von den Kirchen. Frauen, die mit christlichem Glauben mehr oder weniger zu tun haben, die sich ansprechen lassen von dem Tag und von dem Thema, das ein solcher Tag hat.
Und das Thema diesmal ist Wert-Schöpfung. Mit Bedacht gewählt ist nämlich auch der Ort dieses Mal Zürich als der Finanzplatz. Und es geht eben auch genau darum, um das Wirtschaften und um das Mitwirtschaften von Frauen, wie ich auf Ihrer Homepage schon lesen konnte, Brigitte Becker. Ja, man liest immer wieder, fast jedes Jahr gibt es solche Statistiken, wie viel Milliarden, Franken, Euro oder Dollar eigentlich in unbezahlter Arbeit geleistet wird, sei es in der Familie, bei der Kindererziehung, im Sportverein oder sonst. Man weiß das eigentlich, dass das was wert ist, aber es wird immer noch nicht genug wert geschätzt. Welche Ideen haben denn die Frauen der Frauensynode? Wie könnte man das besser wertschätzen, was an unbezahlter Arbeit geleistet wird in unserer Gesellschaft?
Komischerweise muss man ja sagen, die Frauen müssten damit anfangen. Obwohl sie genau wissen, dass sie wertvolle Arbeit machen, sind sie ja in demselben System drin, in dem wir alle drin sind, Arbeit zunächst einmal als das zu zählen, was bezahlt wird. Und von daher machen sie die andere Arbeit eben auch noch. Aber das ist die andere Arbeit, die es braucht, damit man die richtige Arbeit machen kann. Wertschöpfung bei der eigenen Arbeiten, ein Wertschätzen des eigenen, was wir tun an unglaublich vielen unbezahlten Dingen, fängt also im Grunde genommen damit an, dass man das mal an sich selber richtig wertschätzt. Dann allerdings geht es sofort weiter zu der Frage, wer muss das denn merken, wo muss das denn sichtbar und wo muss das denn gezeigt werden? Die Frauensynode wird das direkt auf die Straße bringen und Frauen in der Öffentlichkeit sozusagen Schilder tragen lassen, auf denen draufsteht, das alles tun wir, das alles ist unsere Arbeit und das alles ist wert, dass es zunächst einmal gezeigt und symbolisch deutlich wird, dass Frauen das tun. Und darüber hinaus hat es einen langen Weg, diese Arbeit, die Frauen tun, die Werte, mit denen sie praktischen Umgang haben, also das Pflegen, das für andere Sorgen, für Grundbedürfnisse sorgen, das Kochen, Waschen, Putzen, das ja alles mit einem Wert von einem guten Leben zu tun hat, das auch wirklich in der Ökonomie ankommen zu lassen. Dazu muss man die Ökonomie gründlich in Frage stellen und ihr Anfragen stellen, wie sie sich ändern muss.
Sie sprechen die Ökonomie schon an. In einem kapitalistischen Wertesystem, Gesellschaftssystem, ist ja eigentlich nichts wert, was nichts kostet. Oder umgekehrt, honorieren, in dem schönen Wort steckt Ehre drin, Honor die Ehre. Also nur wenn ich ein Honorar bekomme, wenn ich mich irgendwo hinstelle und was tue, werde ich wirklich geehrt. Und das Honorar schlägt sich meistens dann in Franken und Rappen nieder. Wie will Frau denn das ändern?
Ja, da hat Frau natürlich, wenn sie das ändern würde für die ganze Welt, hat sie ganz schön viel zu tun. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine unglaubliche Verengung, die wir damit vor uns haben, dass Wert nur noch ein Finanzwert darstellt, gerade bezogen auf die Arbeit und dass andere Werte, die es gibt, dass die überhaupt nicht gezählt werden. An diesem Punkt gibt es zum Beispiel Bewegungen, die ja sagen, man könnte auch den sozialen Wert einer Arbeit, die jemand tut, messen und sichtbar machen und könnte es zumindest in der Wirtschaftsbilanz eines Landes mit ausweisen. Alleine damit würde schon beginnen, dass wir mehr haben als nur die richtige Arbeit und die andere. Wenn man so den ganzen Bereich der Care-Ökonomie, da arbeiten ja viele Frauen dran, wenn man diesen ganzen Bereich der Care-Ökonomie mitzählen würde, wenn der in den Statistiken auftauchte, man wundert sich, wie viel mehr Zeit dort verbracht wird und viel, viel mehr soziales Kapital dort erwirtschaftet wird als in einem normalen Finanzgeschäft.
Sie haben jetzt viel von der Uminterpretation gesprochen, von Arbeit. Ich würde gerne noch mal auf eine ganz konkrete Idee kommen. Und zwar Frauen eben in der großen Wirtschaft, in den Vorstandsetagen. Da wird ja immer wieder diskutiert, brauchen wir da eine Frauenquote, dass da mehr Frauen reinkommen. Was sagt denn da die Schweizer Frauensynode dazu? Ist das eine gute Idee, so eine Quote?
Das ist eine richtig schwierige Frage eigentlich, das mit der Quote. Zunächst einmal glaube ich, Uminterpretationen haben nur dann einen Wert, wenn Frauen sie auch in die richtigen Kontexte tragen. Von daher wäre es mir recht, viele Frauen, die einen kritisch klugen Blick auf die Wirtschaft haben, arbeiten auch in Wirtschaftsetagen mit. An diesem Punkt würde ich sagen, auf jeden Fall eine Frauenquote. Soviel ich mich erinnern kann, hat es auch sofort eine Wirkung auf die Form, wie das Unternehmen konkret wirtschaftlich arbeitet, wenn Frauen und Männer in diesen Etagen zumindest gleichberechtigt bei der Arbeit sind. Ich denke aber, es muss Frauen geben, die sagen, ja, ich möchte diesen Job machen. Und das ist dann die andere Seite. Möglicherweise müssen sich dazu auch die Jobs verändern, damit die Frauen diese Jobs gerne übernehmen. Die sind nicht immer sonderlich attraktiv. Das kostet ja auch Männer etwas, solche Jobs zu übernehmen. Die geben dafür ihre Familienbeziehungen fast hinten an. Die müssen unendlich viel loyal arbeiten in solchen Unternehmen. Ich bin für die Quote, wenn die Unternehmen so klug sind, ihre Stellen auch zu ändern und ihre Arbeit selber so zu definieren, dass Frauen und Männer sie gemeinsam machen können.
Die Theologin Brigitte Becker über die 5. Schweizer Frauensynode, die gestern in Zürich zusammenkam. Judith Wipfler hat sie befragt. Seit Mittwoch tagen in Kingston auf Jamaika gut 1000 Persönlichkeiten aus den Mitgliedskirchen des Weltkirchenrates. Sie tagen an einer internationalen ökumenischen Friedenskonvokation und sie ziehen Bilanz der 2001 begonnenen Dekade zur Überwindung der Gewalt und ermutigen die Mitgliedskirchen, ihr Engagement für Frieden und Gewaltfreiheit zu erneuern. Mein Kollege Hans-Jörg Schulz mit einem persönlichen Resümee der ökumenischen Dekade zur Überwindung der Gewalt.
Selten klaffen Wunsch und Wirklichkeit so auseinander wie bei einem Rückblick auf diese Friedensdekade. Es war im Februar 2001, als sich die 349 Mitgliedskirchen des Weltkirchenrates in der Berliner Gedächtniskirche versprachen, das Eintreten gegen Gewalt und für den Frieden 10 Jahre lang zum Schwerpunkt ihrer täglichen Arbeit zu machen. Ein paar Monate später begann mit dem Anschlag auf die Twin Towers in New York die unfriedlichste Dekade seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In Afghanistan wird seit 10 Jahren ein Krieg mit Tausenden von Toten geführt. Dem Irak wurde ein Krieg mit Zehntausenden von Toten aufgezwungen und beinahe wie selbstverständlich ist die Antwort des Westens auf die verzwickte Lage in Libyen ein Luftkrieg. In der ökumenischen Friedensdekade ist der Krieg wieder zu einem Mittel der Politik geworden. Man redet mehr vom gerechten Krieg, als man über den gerechten Frieden nachdenkt. Und die Kirchen? Wie haben sie sich in dieser Kriegsdekade verhalten? Als die ehemalige Bischöfin Margot Käßmann sich zu dem Satz verstieg, nichts ist gut in Afghanistan, wurde sie von der eigenen Kirche ganz schön zurückgepfiffen. Und wo waren die großen, von den Kirchen organisierten Friedensdemonstrationen in Washington oder New York, als ihr bibeltreuer texanischer Präsident zu einer Art Kreuzzug gegen islamische Länder aufbrach? Wo war in den letzten 10 Jahren der entschiedene Beitrag der amerikanischen und europäischen Kirchen für die Lösung des Nahostkonflikts? Konnten wir irgendwo von einer lokalen Kirche lesen, die Steuereinnahmen oder Spenden von einer Rüstungsfirma abgelehnt hat? Wir predigen Frieden, aber wir ziehen in den Krieg, stellte deshalb am Freitag ernüchternd Martin Luther King III., der älteste Sohn des erschossenen schwarzen Bürgerrechtlers, auf Jamaika fest. Das charakterisiert den Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit so gut wie gleichen Tags das kraftvolle Eintreten des russisch-orthodoxen Metropoliten Hilarion in Kingston gegen die Ursachen des Bösen. Gleichzeitig wissen wir, dass keine Kirche der Welt in den letzten Jahren so viele Panzer und Gewehre gesegnet hat wie die russische Orthodoxie. Der Genfer Weltkirchenrat kann nur so stark sein wie seine Mitgliedskirchen, da ergeht es ihm wie der UNO. Und solange diese Mitgliedskirchen bei ökumenischen Weltversammlungen den Frieden beten, zu Hause aber die Waffen segnen, so lange ist der ökumenische Rat verdammt schwach. Dabei war das Grundanliegen dieser Friedensdekade ja richtig. Den Kirchen, den Religionen vor allem, kommt eine zentrale Rolle zu, wenn es etwas weniger Krieg und Gewalt auf Erden geben soll. Doch in dieser Rolle haben sie in den letzten 10 Jahren noch nicht überzeugt.
Hans-Jörg Schulz. Keinen Frieden gab es diese Woche, aber auch keinen Weltuntergang. Den hatten 100 US-Evangelikale für gestern Abend 18 Uhr vorausgesagt und damit für unnötige Unruhe gesorgt. Aber nun zu dem, was dieser Tage wirklich geschah. Unsere Kurzmeldungen aus Kirchen und Religionen von und mit Judith Wipfler.
Die Staatspolitische Nationalratskommission SPK will christliche Symbole besser schützen, Burkas aber nicht verbieten. Die Kommission sprach sich am Freitag für eine verfassungsmäßige Sonderstellung christlicher Symbole wie Kruzifixe, Weg- und Gipfelkreuze aus. Mit 12-10 Stimmen votierte dann die SPK gegen ein Burka-Verbot. Ein Burka-Verbot wäre laut SPK unverhältnismäßig, denn die Ganzkörperverhüllung stelle in der Schweiz kein wirkliches Problem dar. Dieses Votum erfolgte knapp. Der Kanton Tessin wird demnächst über ein kantonales Burka-Verbot abstimmen. Die Schweizer Sektenberatungsstelle Info Sekta verzeichnet 40% mehr Anfragen und Hilfegesuche als im Vorjahr. Besonders oft wurde um Informationen über evangelikale Gruppen nachgesucht. Dabei ging es vor allem um Beeinflussungen von Kindern und Jugendlichen, die als problematisch eingestuft wurden. Eltern beklagten Entfremdung und sexuelle Verunsicherung ihrer Kinder, etwa durch die sogenannte Jugendkirche ICF. Info Sekta führte darum mehrere Weiterbildungen in Schulen durch, die speziell über evangelikale Angebote aufklären sollten. So warnt Info Sekta auch vor dem biblizistischen Erziehungsbuch von Ted Tripp, der das Schlagen von Kindern als Erziehungsmethode empfiehlt. Erstmals wird eine Frau Münsterpfarrerin in Basel. Es ist Pfarrerin Caroline Schröder-Fielt. Die zweifache Mutter hat in ihrer Heimatstadt Bonn Theologie studiert und dort auch doktoriert. Seit 2005 ist sie Pfarrerin in der evangelisch-methodistischen Kirche Winterthur. Per 1. November wird sie nun das evangelisch-reformierte Münsterpfarramt in Basel bekleiden. Caroline Schröder-Fielt ist regelmäßig auch bei uns auf DRS2 als Radiopredigerin zu hören.
Wir wollen euch nicht stören, aber es ist wirklich ganz dringend. Wir wollen nämlich zu ihm, zu Jesus. Ja, Jesus, er hat mich gelehrt, das Stück Himmel über meinem Kopf zu sehen. Ihm verdanke ich, dass bei mir nicht mehr alles ganz dicht ist.
Der Vatikan fordert die Bischofskonferenzen aller Länder dazu auf, innerhalb eines Jahres nationale Leitlinien für die Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Geistliche zu erarbeiten. Die Schweizer Bischofskonferenz hat dies längst getan und war damit eine der ersten und wenigen. Anders sieht es etwa in Afrika und Italien aus. Das Vatikanische Rundschreiben wiederholte nochmals bereits publizierte Standards. Die nationalen Bischofskonferenzen sollen diese nun an ihre speziellen Gegebenheiten anpassen. Das gelte auch für allfällige Entschädigungszahlungen und kirchliche Strafen, wozu der Vatikan keinerlei Angaben macht. Die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa will kein Sterbehilfeverbot. In einer Broschüre mit Titel »Eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben« erörtern die evangelischen Kirchen das Spannungsfeld zwischen der Autonomie des Menschen einerseits und der absoluten Pflicht zum Schutz des Lebens. Gute Palliativpflege und der Ausbau von Hospizen sollten helfen, ein würdiges Leben und Sterben zu ermöglichen. Etwas anders sieht das die römisch-katholische Kirche. Die Schweizer Bischofskonferenz hatte sich im Dezember klar gegen jede aktive Sterbehilfe oder auch Beihilfe zum Suizid ausgesprochen. In dieser Woche wird wieder das Internationale Menschenrechtsforum in Luzern stattfinden. Die reformierte Lukaskirche beteiligt sich mit einer Friedensmesse daran. Sie heißt The Armed Man und wurde im Jahr 2000 von Carl Jenkins komponiert. Das Besondere, ein Muezzin ruft darin zum Gebet. In der Luzerner Aufführung wird Fadil Asani von der Moschee Emmen den Gebetsruf ausführen. Das Musikstück bringt den universellen Wunsch nach Frieden aller Menschen in allen Religionen zum Ausdruck. Die Aufführung dieser völkerverbindenden Friedensmesse erhält drum auch breite Unterstützung, etwa von Bischof Felix Gmür und der muslimischen Gemeinde.
Kurzmeldungen aus Kirchen und Religionen haben wir gehört, von und mit Judith Wipfler, zum Schluss dieses Blickpunkts Religion.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.